HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
The Games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo.
Yeah! Tokyo!
Vor den Olympischen Spielen in Tokio müssen wir die Verwendung einer großen Summe von Steuergeldern transparent machen und sicherstellen, dass sich öffentliche Interessen nicht mit privaten mischen.
Ich möchte alt werden, rüstig und gesund bleiben.
Bereits jetzt ist fast jeder Vierte der 127 Millionen Japaner älter als 65.
Japans Gesellschaft ist nicht nur überaltert, sondern auch überarbeitet.
Im Monat ihres Todes hat Miwa 208 Überstunden gearbeitet. Aber eigentlich ist sie von Anfang an jeden Tag extrem beschäftigt gewesen.
Traditionally, science and technology has developed in a vertical manner.
Wissenschaft und Technologie entwickeln sich oft ohne direkten Bezug zur Gesellschaft. Bei unseren Systemen gibt es immer ein interaktives Biofeedback. Mensch und Maschine arbeiten zusammen und passen sich aneinander an.
Between the human and robot each other.
In der Generation meiner Eltern war es üblich, dass der Mann den ganzen Tag arbeitet und die Frau den Haushalt führt. In meiner Generation sind jetzt auch viel mehr Frauen berufstätig. Und in der Generation, die jetzt erwachsen wird, gibt es auch viele Väter, die viel mehr Zeit mit der Familie verbringen wollen. Das finde ich eine schöne Entwicklung und hoffe, dass diese Veränderungen weitergehen.
Wir sind heute in einem Land, in dem der Bahnchef sich entschuldigt, wenn der Hochgeschwindigkeitszug 26 Sekunden Verspätung hat, wohlgemerkt 26 Sekunden übers ganze Jahr. Wir sind in einem Land, in dem Höflichkeit den Kitt der Gesellschaft bildet und es allein 20 Ausdrucksformen für Entschuldigung gibt. In einem Land, in dem die Kunst der Gesichtswahrung, der eigenen wie die des anderen, großgeschrieben wird, was man auch mit Taktgefühl übersetzen kann. Wir sind in Japan und dort in Tokio bei unserer Korrespondentin Katrin Erdmann, die in einer Metropolregion mit 38 Millionen Menschen lebt und arbeitet. Guten Abend, Frau Erdmann.
Guten Abend, Frau Sauter.
Bei Ihnen 19 Uhr früher Abend. Ist das bei Ihnen auch Rush Hour? Alle eilen aus ihren Büros nach Hause?
Ja, es ist tatsächlich so, die Bahnen sind zu dieser Zeit knackevoll. Man steht da ganz, ganz dicht gedrängt und heute regnet es auch noch. Es ist hier Regenzeit und da ist das noch viel schlimmer, weil da sind die Straßen hier in Shibuya noch dichter gefüllt, weil alle auch noch einen Regenschirm in der Hand haben. Hier geht nämlich keiner ohne. Ich fahre deshalb immer lieber mit dem Rad. Das ist so das eine, die einen rasen nach Hause und die anderen, das gibt immer noch so ein bisschen diese Tradition, die gehen noch mit den Kollegen ins Izakaya, also in eine Kneipe und trinken noch ein bisschen was.
Die Adresse Ihres Büros lautet 2 Shome 4 bis 10 Shoto, Shibuya City, Tokio 150-0046. Würde das ein deutscher Postbote finden?
Naja, ich glaube, wenn der nicht richtig eingewiesen wird, dann wahrscheinlich nicht. Also es gibt hier fast keine Straßennamen, außer für so ganz, ganz große Straßen. Oft findet man eine Adresse, wenn man die sucht, dann im Auto zum Beispiel über das Navigationssystem mit der Telefonnummer. Ist also sonst nicht so einfach.
Also entschlüsseln Sie uns doch mal Ihre Adresse. Chome, Shoto, was heißt das?
Also die Adressen, die sind immer so aufgebaut, dass erst der Stadtbezirk kommt. Also diese Nummer gibt dann an, wie weit das vom Zentrum entfernt ist. Dann kommt die Blocknummer, das ist noch so ein bisschen Überbleibsel aus der Vergangenheit. Und dann die Hausnummer. Also Shome steht für Stadtbezirk und Shoto, das ist hier der Stadtteil tatsächlich.
Also 2 ist die Nummer, in der Ihr ARD-Büro ist.
Ja, genau. Also wenn man so will, ja.
Und Shibuya City? Was ist das für eine Stadt in der Stadt Tokio? Nehmen Sie uns doch mal mit.
Ja, also Stadt in der Stadt, also das ist tatsächlich der große Stadtbezirk. Also man kann sagen, das ist eigentlich das Herzstück von Tokio. Wenn man ein Foto sieht von Tokio, dann sieht man meistens diese Riesenkreuzung, wo, wenn es grün wird, alle kreuz und quer laufen und immer irgendwo einer mit einer Kamera oder mit einem Fotoapparat steht, weil alle immer diese Kreuzung fotografieren wollen. Das ist also das Zentrum von Tokio, das ist eine Partymeile. Hier gibt es jede Menge Shops, Restaurants und vor allem Menschen. Unser Studio liegt aber in etwas ruhigeren Teil eben in Shoto. Das gehört aber zu dem Großbezirk Shibuya.
Und was gibt's in Shibuya? Alles, was wir hier aus europäischen Städten kennen, Shops, Kneipen, hohe Bürohäuser, oder ist das gemischt auch mit älterer Architektur?
Also die Architektur ist ja hier sowieso nicht besonders alt. Also die Häuser werden hier aufgebaut und auch sehr schnell wieder abgerissen. Es hängt auch ein bisschen mit der Witterung zusammen. Es sind mehr so, man könnte sagen, fast Pappmaché-Häuser. Es ist aber so, wie man muss sich das so vorstellen, immer wenn man irgendwo aussteigt, dann hat man immer Hochhäuser. Mhm. Man hat aber dann immer auch wieder eingeschossige, zweigeschossige Wohnhäuser. Also man hat tatsächlich auch so ein bisschen Kiez-Charakter oder ländlichen Charakter. Ich glaube, das überrascht viele Besucher und Besucherinnen in einer Metropole wie Tokio.
Ländlicher Charakter, das heißt, rund um ihr Büro gibt es auch Parks und beispielsweise jene Zen-Gärten, die es bei uns im Westen zu so großer Berühmtheit geschafft haben?
Also es gibt hier in der Nähe dieses Büros einen der schönsten Parks von ganz Tokio, nämlich den Yoyogi-Park. Also da kann man im Sommer grillen oder Picknick machen. Grillen ist wahrscheinlich hier verboten, also Picknick eher. Da ist auch der bekannte Meiji-Schrein, den jeder Tourist besucht. Mhm. Und der auch in einem sehr, sehr schönen Garten liegt. Also ein Zen-Garten ist es eher nicht. Aber wenn man so durch Tokio streift, ein bisschen spaziert, dann sieht man auch zum Teil sehr gepflegte und sehr schöne Vorgärten, eben auch mit so, wie wir uns das vorstellen, mit sehr schön geschnittenen Bäumchen, ne? So schön im Rundkreis. So.
Das ist für uns nämlich ein Muss, wenn wir uns tiefer mit Ihnen nach Japan begeben. Was ist ein Zen-Garten? Man kennt, hat den Namen schon mal gehört, aber viele wissen es nicht. Und deswegen musste auch Ihr ehemaliger Kollege Jürgen Hanefeld diesen Bericht schicken.
Karesansui ist das japanische Wort für das, was man in Deutschland Zen-Garten nennt. Dabei bedeutet es in Japan einfach nur trockener Garten, eine künstlich angelegte Landschaft, die nur aus Kieselsteinen und Felsbrocken besteht. Das einzig Grüne darin ist Moos, das Gegenteil also eines herkömmlichen Gartens mit blühenden Blumen. Und Wasser im Sinne von Wasser gibt es schon gar nicht. Der Zen-Garten soll die innere Schönheit darstellen, eine philosophische Welt, sagt Yasuo Kitayama. Er soll die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit führen, also was es unter der Oberfläche gibt. Der 67-Jährige ist ein berühmter Mann in Japan, ein Meister der Gartenkunst. Zuständig ist er auch für den ältesten Zen-Tempel der früheren Hauptstadt Kyoto. Er heißt Kennin und stammt aus dem Jahr 1202, als die asketische Schule des Zen-Buddhismus in Japan noch neu war. Im Zentrum des Zen steht die Meditation, die Konzentration auf das Wesentliche, sagt Kitayama. Was man direkt vor seiner Nase sieht, ist zwar auch wichtig, aber das dahinter, die Kehrseite, wenn man so will, hat größere Bedeutung. Der Zen-Garten hilft bei der Suche nach der Wahrheit. In einem Zen-Garten geht man nicht spazieren, man betrachtet ihn. Obwohl die wenigen Bestandteile immer gleich sind, gibt es unendlich viele Varianten, kleine, große und weitläufige. Die Zahl der Felsen muss immer ungerade sein. Sie symbolisieren Inseln in einem Meer aus Kies. Die weißen Steinchen zu harken, und zwar so, dass ein geschwungenes Wellenmuster entsteht, ist eine große Kunst. Mönche benötigen mindestens 3 Jahre, bis sie so mit den hölzernen Rechen umgehen können, dass weder Anfang noch Ende der Struktur erkennbar sind. Alles Technik? Viel wichtiger als Technik ist die geistige Versenkung. Der Mönch, der sich um den Garten kümmert, soll keinen überflüssigen Gedanken haben. Seine Welt ist die des Nichts. Ein Zen-Garten steht für Schönheit und Ruhe, für Ordnung und Disziplin. So wünscht sich der Buddhist die Welt.
Der Zen-Garten hilft bei der Suche nach der Wahrheit, so haben wir eben gehört. auch weil seine Formen so klar sind. Katrin Erdmann, ist das ein Grund, warum das deutsche Bauhaus, das ja in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden ist, auch bei japanischen Architekten Aufmerksamkeit erregt hat? Klar, einfach, überschaubar?
Also da ist natürlich auf jeden Fall was dran. Das sieht man ja auch schon bei dem ganzen Design auch in Japan. Das ist immer sehr klar, wenig Schnörkel, das findet man da. Aber man muss auch sagen, auch in die andere Richtung. Also erstmal haben einige Japaner Ende der 1920er Jahre im Bauhaus gelernt, auch haben da studiert. Und sie haben dann ihre Ideen mit nach Japan gebracht. Aber auch Walter Gropius, der Begründer des Bauhauses, der war tatsächlich in Japan zu Gast und der war ganz beeindruckt. Der schrieb damals ins Gästebuch der Komasawa Designschule, das ist also eine sehr, sehr renommierte Schule hier, die habe ich auch besucht. Hier fand ich den wirklichen Bauhausgeist aufgenommen, wiederbelebt und fortgeführt.
Toll. Also wir wissen von Tel Aviv, da gibt es richtig früher emigrierte Architekten, die haben in den 30er Jahren Bauhaus nach Tel Aviv gebracht. Gibt es das auch in Tokio, Bauhausviertel, wo Architekten so gebaut haben, wie man das in Deutschland entwickelt hat?
Nein, das kann man so nicht sagen. Es gibt ja nicht Bauhausviertel, aber man findet schon das an einigen Stellen wieder. Und tatsächlich ist es eben so, man denkt manchmal, ah, das ist vielleicht alles vom Bauhaus beeinflusst, aber vielleicht ist auch sozusagen das deutsche Bauhaus eben auch von Japan beeinflusst worden. Also ich glaube, das bedingt sich so ein bisschen aneinander. Also es gibt viele so ganz klare Bauten, wie wir sie eben auch vom Bauhaus kennen. Aber wie gesagt, ne, also auch das Bauhaus ist inspiriert worden von Japan.
Worum sich das deutsche Bauhaus nicht kümmern musste, japanische Architekten und Städteplaner aber sehr wohl, das ist erdbebensicher bauen. In keinem anderen Land bebt die Erde so oft wie in Japan. Ich habe diese Woche mit ihrer Kollegin in Kalifornien gesprochen und die hat mir gesagt, ich lebe jeden Tag mit der Idee, es kann passieren, das ist immer in meinem Kopf. Ist das bei Ihnen auch so?
Also ja, es kann passieren, es kann jeden Tag passieren tatsächlich. Es ist jetzt nicht so, dass es jeden Tag immer im Kopf ist. Also ich habe echt andere Dinge im Kopf als ein Erdbeben, ehrlich gesagt. Also man lebt irgendwie damit, ne? Das, man weiß das und es ist so, dass hier ja auch vorausgesagt wird, in 30 Jahren soll es ein schweres Erdbeben geben, was eben auch Tokio betreffen würde. Und das sagt man jetzt schon seit ein paar Jahren. Es bleiben immer diese 30 Jahre, also das wird nie weniger als 30 Jahre, weil man das eben auch gar nicht so genau voraussagen kann. Insofern kann man jetzt jeden Tag Angst haben oder man kann sagen, okay, ich lebe jetzt mein Leben schön und wenn es dann kommt, dann kommt es und ich versuche mich dann in Sicherheit zu bringen.
Aber ist denn die Gefahr der Erdbeben überall gleich? Japan ist ja über Inseln verteilt. In den Bergen gibt es praktisch keine Bevölkerung. Das ballt sich alles in den Metropolen. Ist das verteilt, die Gefahr im Norden größer als im Süden?
Also Japan liegt ja auf vier tektonischen Platten. Ja. Also die Gefahr ist schon, es ist schon so, dass es auch überall jeden Tag immer ein kleines Erdbeben gibt. Ne? Mhm. Und manchmal, also auch an verschiedenen Ecken, war jetzt auch gerade in den letzten Wochen so. Mein Kollege, der war da gerade unterwegs und hat gesagt, oh, es hat hier ganz schön gerumst. So, ne? Und zwar ganz schön lange. Ich habe das tatsächlich hier im Büro auch mal mitbekommen. Also da hatte ich gerade Japanischunterricht und dann ruckelte es und dann habe ich gedacht, so, oh, Erdbeben. Und dann sagte meine Lehrerin, ja, aber ganz ruhig. Muss keine Sorge haben, solange es quer wackelt und nicht so senkrecht, dann passiert nichts.
Okay.
Also insofern, aber tatsächlich muss ich sagen, wir haben hier alle eigentlich so einen Notfallrucksack. Also wenn mal was passiert, ja, dass man dann mit dem Rucksack raus kann. Also da muss immer zwei Flaschen Wasser müssen da drin sein und eine Decke und ein bisschen Essen, also Nüsschen und so ein bisschen Kalorien, also so eine Müsli-Riegel. Und tatsächlich habe ich vor einigen Tagen diesen Rucksack rausgenommen, meines Vorgängers Jürgen Hanefeld, und habe da mal reingeguckt und habe jetzt festgestellt, oh, alles abgelaufen, vom Essen zumindest. Muss das auswechseln tatsächlich, muss mir den Rucksack noch mal angucken. Und ich habe tatsächlich auch, weil das ist nämlich wichtig, haben mich auch die Kollegen darauf aufmerksam gemacht, bei mir zu Hause nachgefragt, wo denn der nächste Treffpunkt ist, wenn es jetzt wirklich ein Unglück ist, damit man weiß, wo man hinrennen muss.
Ganz wichtig.
Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig dran gedacht. Aber jetzt habe ich das, jetzt liegt das bei mir, jetzt weiß ich auch, wo ich da hinrennen muss. Und ich habe mir tatsächlich auch schon mal so ein Heftchen angeguckt, was man kriegt, wenn man hier in eine Wohnung zieht. Und ich weiß jetzt, wie ich aus meiner Jeans so sozusagen einen Rucksack basteln kann, um dann auch zwei Wasserflaschen zu transportieren. Ja, so ein Quatsch merke
das
ich mir dann
so
immer.
Tipps? Das sind so Tipps in diesen Faltblättchen. Achtung, es bebt, bitte rollen Sie sich zusammen. Früher hieß es ja hier, ich glaube in den 50er Jahren, wenn die Atombombe fällt, halten Sie eine Aktentasche über sich. Sowas gibt's für Erdbeben bei Ihnen auch.
Ja, genau. Also, dass man sich natürlich unter den Tisch setzt und das weiß man dann auch. Aber ich glaube, es ist nochmal eine andere Situation, wenn es dann passiert. Also es ist so gewesen, dass es, glaube ich, schon zweimal, seitdem ich hier bin, dann auch nachts so war, dass dann das Handy so einen Alarm schickt. Das ist automatisch, ne? Und dann schreckt man wirklich hoch und denkt so, oh, was ist jetzt los? Ne? Da schreit dann eine Frau so, Schischin, Erdbeben. Und das ist dann schon so ein Schreckmoment, muss man sagen. Aber meistens passiert hier nichts, weil auch eben natürlich sehr erdbebensicher gebaut ist. Also die Häuser, die schließen nicht direkt aneinander an, sondern es ist immer so eine kleine Lücke dazwischen, dass es Spielraum gibt, ne? Damit die hin und her wackeln können.
Und nächstes Jahr finden in Tokio die Olympischen Sommerspiele statt. Sind Erdbeben ein Thema in der Vorbereitung?
Ja, auf jeden Fall. Das ist so, dass man schon sagt, also man muss hier Notrationen dann vorhalten und ganz bestimmt muss man auch sehen, dass man vor allen Dingen dann auf Englisch kommunizieren kann, Durchsagen dann auch auf Englisch macht. Also da werden die sicher noch ganz schön arbeiten müssen. Also es ist auf jeden Fall ein Thema. Ich glaube aber nicht ganz so groß wie die Hitze, denn es ist ja die Olympischen Spiele sind ja im August und da ist hier eine Affenhitze und eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit.
Auf unseren Reisen, auf unseren Weltreisen des Tags zu unseren Korrespondenten, da blättern wir ja auch immer in literarischen Texten unseres Gastlandes. Hier ist die Geschichte Tod eines Angestellten von Takashi Atoda.
An diesem Tag hatte Matsumoto Überstunden machen müssen, weil er seine Arbeit noch nicht erledigt hatte. Ein natürliches Bedürfnis hatte ihn zur Toilette gehen lassen. Während er auf der Toilette saß, vernahm er durch die Öffnung der Außentür einen Laut. Wer mochte das sein? Matsumoto hielt den Atem an und lauschte. Den Stimmen nach zu urteilen, waren es der Abteilungsleiter und sein Stellvertreter. Die beiden waren in ihrem Büro geblieben und gingen jetzt wahrscheinlich gleich nach Hause. Er hörte das Geräusch des Urinierens und gleich darauf die Stimme des Abteilungsleiters. Matsumoto ist ungeeignet. Ja, richtig. Wir versuchen es mit Hokkaido. Das ist gut. Das wird mal eine gute Erfahrung sein. Sie verließen die Toilette. Er saß da und fühlte, wie ihm das Blut im ganzen Körper stockte. Der Augenblick, der kommen musste, war endlich gekommen. In seiner Schulzeit war er nach Hokkaido gefahren. Die Natur war dort schön, die Freundlichkeit der Menschen echt. Es war eine wunderschöne Gegend. Aber wenn man von der Firma nach Hokkaido geschickt wurde, ging es nicht um die Qualität des Klimas. Kurz gesagt, Hokkaido war ein Ort für Typen, die weg vom Fenster waren. Es war eine Demütigung. Noch nie hatte er gehört, dass jemand aus einer vergleichbaren Position nach Hokkaido geschickt worden war. Ihm wurde ganz schwarz vor Augen. So tief war er in der Wertschätzung der anderen gesunken. Als er von der Toilette kam, hatte er sich schon entschieden. Er war an seinen Schreibtisch zurückgekehrt und hatte den kurzen Abschiedsbrief geschrieben. Dann war er mit dem Fahrstuhl zum Dach hinaufgefahren. Ohne Schwierigkeiten hatte er das Drahtgitter überstiegen. Wenn er nicht zur Elite gehören konnte, war es besser zu sterben.
Sie hören H2 der Tag. Wir sind heute auf Weltreise in Japan und haben eben gehört, in der literarischen Geschichte, es gibt Angestellte, die sich umbringen, weil ihre Chefs ihnen nicht erlauben, Karriere zu machen. Wir haben aber andererseits in unserer Reiselektüre gelesen, dass dort in Japan die Lebenserwartung die höchste der Welt ist. Das muss auch irgendwas mit den Grundnahrungsmitteln Reis und Fisch zu tun haben. Japan ist nämlich weltweit der sechstgrößte Produzent von Meeresfrüchten. Leider bejagt das Land nach 30 Jahren Pause auch wieder Wale. Aber Fisch und Reis sind längst nicht mehr die einzigen Lebensmittel dort. Martin Fritz berichtet, dass es neuerdings auch Weißbrot zum Frühstück gibt.
Ein Toast zum Frühstück? Von wegen, Japaner essen nur Reis. Immer mehr konsumieren lieber Brot. Morgens einen Toast und mittags ein Sandwich. Das Brot ihrer Wahl heißt Shokupan, ein Weißbrot in Kastenform. Wörtlich bedeutet Shokupan Brot zum Essen und es erlebt gerade einen Boom. berichtet Hiroaki Higuchi, Marketingmanager der Haushaltsgerätesparte von Mitsubishi Electric. Schokopan-Weißbrot ist zum Reisersatz geworden. Die Bauern versuchen, bessere Reissorten zu entwickeln, aber Tatsache ist, dass die Japaner heutzutage sehr beschäftigt sind und zum Frühstück lieber schnell Weißbrot essen. Inzwischen gibt es über 60.000 Bäckereien in Japan, ein Drittel mehr als in Deutschland. Aber Dunkel- oder Körnerbrot findet man selten. Die wichtigste Ware ist Weißbrot, Shokupan. Und wie immer in Japan streben auch die Bäcker nach kulinarischer Perfektion. Zum Beispiel Atsushi Yamaguchi. Die Bäckerei Nishikawa, für die Yamaguchi täglich in der Backstube steht, wettet auf den Boom und verkauft ausschließlich Weißbrot. Den Erfolg von Shokupan erklärt sich der 68-jährige Bäcker mit dem ähnlichen Geschmack von Brot und Reis. Guter Reis schmeckt süß auf der Zunge, oder? Auch gutes Brot schmeckt süß. Aber nicht durch Zucker, sondern das alkalische Wasser extrahiert Kohlenhydrate im Mehl. Auf dieses Wunder zielen wir beim Backen ab. Vor seiner Bäckerei im Tokioter Nobelviertel Ginza stehen die Kunden Schlange. Dabei kostet ein 400-Gramm-Kastenbrot 3 Euro, doppelt so viel wie im Supermarkt. Ein Angestellter kauft gleich 8 Brote ein, so lecker findet er es. Dieses Shokupan esse ich pur, ohne etwas drauf. Ich mag es dick geschnitten und ungetoastet. Eine Rentnerin ist genauso begeistert und will ihrer Freundin ein Brot mitbringen. Ich mag den süßen Geschmack und die fluffige Beschaffenheit. Das Brot ist so lecker, dass sich meine Freundin freuen wird. Der Boom beim Weißbrot hat auch einen Wettlauf für bessere Toaster ausgelöst. In japanischen Küchen benutzt man zum Brottoasten einen kleinen Heizspiralenofen, der den Backofen ersetzt. Etwa 70 Euro kostet so ein Gerät. Dann kam der Balmuda-Toaster für 200 Euro. Hier verhindert Wasserdampf, dass der Toast beim Erhitzen zu stark trocknet. Nun legt Mitsubishi Electric nach. Ihr Toaster für 250 Euro kann nur eine einzige Scheibe toasten. Aber erzeuge einen unerreichten frischen Geschmack, erklärt Manager Higuchi. In unserem Gerät verliert das Weißbrot beim Toasten nur halb so viel Wasser wie in einem normalen Ofentoaster. Und es schmeckt sogar 40% frischer, als wenn es direkt aus dem Ofen käme. Das liegt daran, dass unsere Garmethode die vorglatinierte Stärke steigert. Natürlich gibt es für diesen Gourmet-Toaster noch eine Smartphone-App mit Rezepten, etwa für French Toast und Pizza Toast. In dem Gerät lässt sich sogar ein Ei direkt auf dem Toast garen. Diese Vielseitigkeit von Brotgerichten ist ein Grund mehr dafür, warum der traditionelle Reis in Japan ins Hintertreffen geraten ist.
Wir sind zu Gast in Japan bei unserer Korrespondentin Katrin Erdmann. Aber das Weißbrot verdrängt doch nicht das Sushi, oder?
Nein, auf gar keinen Fall. Das ist auch ein bisschen eine Generationenfrage. Also Weißbrot, das essen sehr häufig ältere Menschen. Die kennen das noch aus Kriegszeiten und es wurde damals von den Amerikanern eingeführt. Also Junge bevorzugen schon oft auch Reis, aber von denen gibt's halt immer weniger, ne? Und deshalb steigt wahrscheinlich auch der Anteil der Weißbrotesser. Also ich finde dieses Brot tatsächlich immer, wie auch im Beitrag gehört, immer ziemlich süß. Das ist also für uns tatsächlich sehr gewöhnungsbedürftig. Und zum Sushi. Ja, also die Sushi ist sozusagen, sagt man, die Currywurst der Japaner. Ne? Das ist für uns vielleicht noch was Besonderes, aber Sushi isst man einfach mal so zwischendurch. Die Küche ist hier so vielfältig, ehrlich gesagt, dass man oft gar nicht weiß, was man jetzt zuerst essen soll, weil alles irgendwie so lecker ist.
Und ist diese Currywurst-Bar der Japaner, also die Sushi-Bar, der Ort, wo sich auch Männer und Frauen kennenlernen können und vielleicht sogar mal miteinander flirten, anbandeln und andere Dinge in die Wege leiten?
Ja, also das ist nicht so ganz wie bei uns. Also das ist jetzt eher, also man ist hier tatsächlich so ein bisschen eher so für sich, ne?
Ja?
Also ja, schon. Also wenn man jetzt so in so einem Sushi-Restaurant am Band sitzt, das gibt's ja, ne, Kaiten-Sushi, wo dann so das Band fährt und man da vielleicht neben jemand sitzt, könnte es vielleicht sein, während man sich da sein Matcha-Tee einschenkt. In der Regel würde ich denken, dass man sich eher kennenlernt in so einem Izakaya, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Also so eine Kneipe, da geht es immer zünftig zu, da ist laut, da sitzt man ganz nah auch beieinander und da wird viel getrunken, viel gegessen. Also, und dann hat man sich eben auch ein bisschen Mut angetrunken, denn die japanischen Männer sind eher schüchtern und zurückhaltend.
Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass an diese Schüchternheit, dass in Japan die Geburtenrate weltweit am niedrigsten ist. Die Statistik sagt da, auf 1000 Einwohner kommen 7 Geburten pro Jahr, damit verbunden stark alternde Bevölkerung. Also müsste es doch die japanische Gesetzgebung Frauen erleichtern, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren. Schüchternheit kann man ja bei Männern nicht mit Gesetz abschaffen. Gibt es diese Vereinbarkeit Beruf und Familie für Frauen?
Ja, also erstmal um diese Schüchternheit. Ich glaube, die haben einfach auch nicht so besonders viel Lust oder letztens stand auch in der Zeitung, aha, also die finden auch oft nicht den richtigen Partner oder die richtige Partnerin, also was man da so für Erwartungen hat. Und gerade heute steht in der Zeitung, dass die japanische Bevölkerung zum 12. Mal in Folge schrumpft. Um auf Ihre Frage zu antworten, also der rechtskonservative Regierungschef Shinzo Abe, der hat ja so ein Programm Womenomics auch aufgelegt, um eben genau die Frauen zu fördern, dass sie stärker ins Berufsleben gehen und eben beides miteinander verbinden. In der Realität sieht es tatsächlich eher bescheiden aus. Also die meisten Frauen, wenn sie arbeiten, die arbeiten Teilzeit. Oder wenn sie Vollzeit arbeiten, dann ist meistens dann Schluss, wenn das erste Kind dann kommt. Da kann man jetzt aber nicht sagen, dass das jetzt nur an den Männern liegt, sondern das liegt dann auch an den Frauen. Ne? Also viele wollen dann auch gar nicht arbeiten gehen. Also man kann nicht sagen, dass das jetzt nur an der Regierung liegt oder an den Männern, sondern da gehören immer zwei Seiten dazu.
Ja, aber auf der anderen Seite kann man in dem Buch eines amerikanischen Wissenschaftlers lesen, Jared Diamond, in seinem jüngsten Buch Krise, wie Nationen sich erneuern, dass viele japanische Ehefrauen schwören, also wir wollen die Letzten unserer Generation sein, die damit beauftragt ist, nicht nur zu arbeiten, sondern auch für den Haushalt und die Kinder verantwortlich sein. Die betagten eigenen Eltern und die des Ehemannes. Ist ja ganz schön viel.
Also es ist so, dass man sagen kann, viele Frauen oder manche Frauen überlegen sich jetzt halt auch, wir sind gut ausgebildet, wir wollen dann erstmal unseren Job machen, dann kommen aber keine Kinder, ne? Dann will man Karriere machen, so ein bisschen wie bei uns. Und so entsteht natürlich, entsteht kein Nachwuchs sozusagen. Es kommt auch immer mal wieder so ein bisschen hoch, dass es eine Benachteiligung gibt. Also zum Beispiel gab es hier einen sehr großen Skandal an einer Uni, wo dann Frauen, obwohl sie eigentlich es hätten schaffen müssen und zugelassen werden müssen, nicht zugelassen wurden zu einem Studium, weil sie angeblich durch den Einstufungstest gefallen sind. Sind sie aber gar nicht. Man wollte die Frauenrate gering halten. Man muss auch sagen, es gibt immer Schwarz und Weiß. Es gibt auch junge Männer, die sich stärker beteiligen wollen. Aber das braucht eben alles seine Zeit. Das ist eine sehr konservative Gesellschaft. Und es gehört tatsächlich hier dazu, dass der Mann arbeitet. So wird er gesellschaftlich angesehen. Und viele Frauen wollen vor allen Dingen auch einen Mann, der ein bisschen Geld nach Hause bringt. Also, ja.
Wir haben es gerade eben auch vorhin in der literarischen Geschichte Tod eines Angestellten gehört, der sich dann umbringt, weil er nicht Karriere macht. Also Arbeit und Erfolg, Riesenstellenwert in der japanischen Gesellschaft.
Also das auf jeden Fall. Also auf jeden Fall für den Mann. Mhm. Die Frage ist so ein bisschen, was Erfolg für eine Frau bedeutet. Das ist sicherlich sehr unterschiedlich. Also für viele ist es sicherlich, dass sie den Haushalt gut pflegen, dass der Mann zufrieden ist, dass sie dass sie ein Kind haben, dass das gut aufwächst, dass das gebildet ist, dass das noch zum Nachmittagsunterricht gehen kann, dass das dann eine gute Uni gehen kann. Also und manche Frauen machen dann eben Karriere und entscheiden sich dann eben gegen eine Familie. Also ich glaube, es ist immer noch schwierig, beides miteinander zu verbinden, eine Karriere zu machen und verheiratet zu sein und ein Kind zu haben. Es ist zwar so, dass es inzwischen jetzt nach den Sommerferien so sein soll, dass jeder hier auch sein Kind kostenlos in die Kita und in den Kindergarten bringen kann. Aber ob das dann auch alle wollen, das ist immer noch eine ganz andere Frage.
Worüber wir reden, ist natürlich auch Thema für japanische Schriftsteller, für Mishima Yukio beispielsweise.
Vor dem Ausbruch seiner Krankheit war ihr Mann 3 Tage lang nicht zu Hause gewesen. Im Büro schon. Ryosuke war keiner, der wegen einer amorösen Affäre blau machte. Es fiel ihm bloß schwer, dorthin zurückzukehren, wo Etsuko wartete. Also nach Hause. An die 5-mal war Etsuko bis zur öffentlichen Fernsprechzelle in ihrer Nachbarschaft gegangen, hatte aber doch immer wieder Hemmungen gehabt, anzurufen. Rang sie sich dann zu einem Anruf im Büro durch, war es ausnahmslos er, der abhob. Nie war er am Telefon grob zu ihr, aber wie er in weichem, schmeichelndem Tonfall seine Ausreden daherschnurrte, ganz gezielt mit dem gewissen Einschlag ins Osakaische, das erinnerte Etsuko immer an die liebevolle Sorgfalt, mit der er seine Kippen im Aschenbecher drehte und wendete, um sie auszudämpfen. Und das verschlimmerte ihre Pein noch. Sie hätte es vorgezogen, von Ryosuke beschimpft zu werden. Auf den ersten Blick hätte man diesem Kerl von einem Mann eine Grobheit oder zwei ohne weiteres zugetraut. Er jedoch säuselte in zärtlichen Tönen Versprechungen über Versprechungen, die er allerdings nie zu halten gedachte. Etsuko war außerstande, dem irgendetwas entgegenzusetzen. Sie hätte lieber Zurückhaltung üben und gar nicht anrufen sollen. »Ich kann hier schlecht reden, weißt du, aber ich habe da gestern auf der Ginza einen alten Freund getroffen, der hat mich überredet und wir sind vorerst einmal Mahjong spielen gegangen, nicht? Der Typ ist ein großes Tier im Handelsministerium, den kann ich schlecht links liegen lassen.«
Die wartende Ehefrau, der japanische Ehemann, dem die Arbeit und die Firma über alles geht, sind nicht nur Klischees. Und auch nicht Klischee ist die bedrückende soziale Realität der Japaner, die sich völlig zurückgezogen haben, die sich einschließen und den Kontakt zur Gesellschaft auf ein Minimum reduzieren. Es gibt für sie auch ein Wort im Japanischen, Hikikomori.
Ein Monopoly-Spiel steht mitten auf dem Tisch. Rundherum sitzen zwei Krankenschwestern mit Proto und Kento. Die beiden Männer verlassen ihr Zuhause nur, um hier zu Hidamari, auf Deutsch warmer Ort, zu kommen. Zu Hause sitze ich nur vor meinem Computer. Ich helfe auch meinem Vater, der IT-Techniker ist, neue Programme zu testen. Der 24-jährige Kento wollte nach dem Studium Smartphones programmieren, fand aber nicht den passenden Job und ging dann einfach nicht mehr vor die Tür. Seit 2 Jahren ist der schlachsige Kento Hikikomori. Außer zu meiner Familie, mit der ich lebe, habe ich keinen Kontakt zu irgendjemandem. Ich habe mich auch die letzten 2 Jahre bei niemandem gemeldet. Früher, als er noch in der Grundschule war, habe er viele Freunde gehabt, sich aber dann auf der Oberschule schon immer mehr zurückgezogen. Während er spricht, fasst er sich oft an seine Arme, an die Hände, wirkt, als fühle er sich in seinem Körper unwohl. Seit einigen Monaten kommt er regelmäßig an den warmen Ort in Tokio. Meine Mutter hat Hidamari entdeckt und mich gefragt, ob ich nicht mal hierher gehen will. Ich habe mir das angeschaut und gedacht, ich versuche das mal. Mihogoto ist gelernte Krankenschwester und hat Hidamari vor 5 Jahren gegründet, um den Hikikomori eine Anlaufstelle und Austausch zu bieten. Der Auslöser ist bei jedem Menschen ein anderer, aber meistens geht es um Mobbing oder familiäre Probleme mit den Eltern. Und dann werden sie zunächst depressiv, so fängt es an. Die jüngste Statistik des japanischen Arbeitsministeriums zeigt, fast 1 Million Japaner haben mindestens ein halbes Jahr ihr Zuhause nicht verlassen. Fast 80% sind danach männlich. Krankenschwester Goto sieht das kritisch. Es gibt auch sehr viele weibliche Hikikomori, aber die sind weniger sichtbar, weil sie oft Hausfrauen sind und sich um die Familie kümmern. Von einem Mann erwartet man jedoch, dass er rausgeht und arbeitet. Da fällt das dann eher auf. Insgesamt 8 Krankenschwestern arbeiten neben ihren regulären Jobs noch stundenweise bei Hidamari. Rina Ogawa gehört dazu. Ich versuche, die Teilnehmer in eine Arbeitssituation zu versetzen oder berate sie. Es gibt Gruppen- und Einzelsitzungen. Finanziert wird die Nichtregierungsorganisation über die Metropolregion Tokio und Beiträge. Wir haben hier Menschen, die erst 1 Woche, dann 2, manchmal auch 3 zur Arbeit gehen. Wir unterstützen sie dabei. Frauen schaffen am ehesten den Absprung, indem sie heiraten. Die kommen dann auch nicht mehr hierher. Sie sind ja dann geheilt, weil sie wieder zur Gesellschaft gehören. Hikikomori Kento hat es zumindest im Monopoly inzwischen weit gebracht. Ihm gehört jetzt die Schlossstraße. Und nicht nur das. Seit ich hierher komme, sehe ich meine Zukunft positiver und hoffe, dass ich aus eigener Kraft schaffe, etwas daran zu ändern.
Manchmal
besucht der 24-Jährige jetzt sogar die ein oder andere Fachkonferenz für Programmierer. Sein größter Wunsch ist allerdings ein ungewöhnlicher. Notre-Dame in Paris wieder aufzubauen.
Katrin Erdmann, brauchten Sie viel Überzeugungskraft, um diesen Hikikomori, das ist ja mit Einsiedler nicht richtig übersetzt hier ins Deutsche, aber diesen, ja, wie würden Sie das übersetzen? Hikikomori sind die Leute, die gar nicht mehr kommunizieren.
Ja, die sich aus der Gesellschaft zurückgezogen haben. Also ich habe mich erstmal, bevor ich überhaupt mit dem Gespräch angefangen habe, für deren Vertrauen bedankt. Ich habe ihnen zugesichert, dass ich ihren Namen verändern werde. Und ich bin dann, glaube ich, ganz natürlich mit ihnen umgegangen. Und ich habe auch ein Interesse dafür, für soziale Themen. Mich hat das wirklich interessiert. Und ich glaube, das haben sie einfach erkannt. Und es war ganz interessant, weil man hört ja am Schluss, wo er dann sagt, ja, er möchte jetzt Notre Dame wieder aufbauen, wo das dann, wo die Mitarbeiter so oh sagen und die sind nachher zu mir gekommen und haben sich bei mir bedankt, weil sie gesagt haben, der hat jetzt Dinge gesagt, von denen wussten sie gar nichts und offenbar ist das so, dass sich danach seine Situation oder sein Zustand wohl auch deutlich verbessert hat. Also irgendwie schien es da Klack gemacht zu haben, also ich weiß auch nicht, aber ich muss sagen, mich hat dieser junge Mann sehr bewegt auch komischerweise, also weil ich gedacht habe, Mensch, der ist klug, das merkt man, wie er redet, wie er formuliert, wie er ja, sich artikuliert. Und in dieser Gesellschaft, in dem es immer um Gleichheit und Konformität geht, ist für ihn einfach kein Platz.
Mhm. Gibt es das häufiger? Ist der Mann, der junge Mann, den Sie getroffen haben, ein Einzelfall? Oder ist das ein Phänomen, das es häufiger gibt, das aber in der Gesellschaft beschwiegen wird?
Also es ist so, dass es mehr als 1 Million Menschen inzwischen in Japan gibt. Also da kann man nicht mehr von einer kleinen Sache reden. Das ist aber nicht so, dass es als Krankheit anerkannt wird. Das ist ja dann immer trickreich, ob man dann sozusagen auch unterstützt wird. Ein großes Problem ist, dass die Hikikomori immer älter werden. Also ich habe zum Beispiel auch mit einem Vater gesprochen, der hat einen Sohn, der ist 30 und der ist seit 15 Jahren zu Hause. Also hat seit 15 Jahren das Haus nicht verlassen und der Vater ist jetzt 60. Und der macht sich natürlich Sorgen, weil er sagt, ja, was ist, wenn ich mal nicht mehr bin? Wer kümmert sich um den? Der ist ja überhaupt nicht überlebensfähig. Und das wird ein Riesenproblem für Japan, denn es betrifft eben nicht nur eine Person, sondern 1 Million. Ne?
Mhm. Japaner, die sich zurückziehen und keinen Kontakt zur Welt wünschen, das hat ja ganz Japan als Nation so gehalten lange. Entsprechend ist Einwanderung dort auch kein positiv besetztes Thema. 63%, so konnte man hier lesen, 63% sprechen sich gegen eine wachsende Zahl ausländischer Bewohner aus und 80% würden abstreiten, dass Einwanderer die Gesellschaft durch neue Ideen voranbringen. Wie abgeschlossen ist denn Japan und beispielsweise sein Arbeitsmarkt?
Also diese Umfrage, die Sie zitieren, die kenne ich auch. Ich habe auch eine andere gelesen, wo es dann doch deutlich mehr positive Antworten gibt auch, ne? Also oder wo man aufgeschlossener ist Zuwanderern gegenüber. Es ist vielleicht mehr so, dass man fürchtet, dass es eine Ghettobildung gibt oder und auch findet, dass die Regierung das zu schnell durchdrückt und schlecht macht. Also man hat das Gefühl, die werden nicht genug unterstützt. Also die Sprache zum Beispiel ist ja nicht so einfach zu lernen und es gibt halt keine regulären Sprachprogramme. So wie bei uns beispielsweise. Ne? Und da haben, glaube ich, schon viele Menschen Angst. Und dann wird natürlich auch ein bisschen der Nationalismus geschürt hier von der Regierung. Also die Einwanderer werden als Menschen zweiter Klasse betrachtet, also nicht als gleichwertig. Andersrum sieht man natürlich auch zunehmend die Probleme, denn Japan, wie wir ja auch schon besprochen haben, schrumpft und schrumpft und schrumpft.
Und altert.
Und altert, genau. Und man setzt natürlich viele Roboter ein, aber Roboter zahlen keine Sozialversicherung und sie können auch nicht alles ersetzen. Und nicht jeden vor allen Dingen. Deshalb hat man jetzt im Frühjahr angefangen, den Arbeitsmarkt zu öffnen, weil eben auch Fachkräfte fehlen. Die Frage ist so ein bisschen, wie viele kommen und wie viele dann auch bleiben werden. Also das ist auch noch nicht so ganz ausgegoren. Man hat es mal jetzt angefangen, aber das muss man erst mal sehen, wie das weitergeht.
Aber für Waren aus dem Ausland ist Japan nicht abgeschottet. Seit Februar ist zwischen der EU und Japan ein Freihandelsabkommen in Kraft. Welche Vorteile bringt das der EU und was hat Japan davon?
Also es ist so, dass es ja die größte Freihandelszone der Welt ist, die da geschaffen wurde. Also es fallen Zölle weg, das ist immer gut. Waren, die werden dann günstiger auf beiden Seiten. Also die EU kann landwirtschaftliche Produkte exportieren. Also ich sage es mal ganz praktisch. Ja, vielleicht wird jetzt der Käse aus Frankreich hier ein bisschen billiger. Das ist nämlich unbezahlbar tatsächlich, wenn man wie ich gerne Käse isst. Die EU kann sich auch an Ausschreibungen teilnehmen, ein Markt, der ihnen bisher verschlossen war. Und man muss sagen, Japan ist eben ein großer Markt. Ne? Das sind eben mehr als 120 Millionen Einwohner. Und für Japan ist das schon wichtig, weil sie hatten ja geplant, ein größeres Abkommen, das TPP, auch mit den USA. Und die USA sind ja abgesprungen. Dann hat sich Japan umorientiert, macht es jetzt mit anderen Ländern. Also das Transpazifik-Abkommen, zum Beispiel mit Australien. Aber die EU ist natürlich auch wichtig für Absatzmärkte, für Autos zum Beispiel. Und insgesamt wollen ja beide Seiten, EU und Japan, hier auch deutlich zeigen, dass sie den Multilateralismus unterstützen versus Protektionismus, also versus Trump in dem Fall. Ne?
Die Kanzlerin und der japanische Ministerpräsident Abe, die schätzen sich ganz offensichtlich. Welchen Ruf genießt denn Deutschland in Japan und wofür? Sind das unsere Autos?
Ja, ich glaube, das ist so alles von allem so ein bisschen. Also ich glaube, wir gelten da als zuverlässig, als korrekt. Also man vertraut uns, man würde dafür steht auch ein bisschen Angela Merkel. Ne? Die ist ja auch schon viele Jahre im Amt, also so ein bisschen für Stabilität. Viele denken aber auch gern an Bier und Würstchen, so auch Fußball, so auch das. Die haben einen guten Ruf, die Fußballspieler. Ich glaube aber, dass die meisten Japaner und Japanerinnen auch noch ein bisschen so ein altes Deutschlandbild im Kopf haben. Und ich frage mich oft, oh Gott, hier ist das alles so sauber, also die Toiletten zum Beispiel und
hier
die Straßen. Also in Tokio ist alles so ordentlich und sauber und ich frage mich manchmal, oh Gott, die armen Japaner, wenn die jetzt mal, ich sag mal, zum Berliner Hauptbahnhof kommen und wenn die sehen würden, wie schmutzig es da ist und wie es da stinkt und wenn die wüssten, dass auch längst nicht mehr alle Deutschen so pünktlich sind, also dann denke ich immer, oh je.
Wohl wahr. Und klassische Musik, das ist aber auch, also deutsche klassische Musik, das ist auch etwas, was in Japan einen guten Ruf hat.
Auf jeden Fall, da sprechen Sie etwas an, was ich tatsächlich vergessen habe. Ja, auf jeden Fall, es gibt ja Beethovens 9., das immer schon gesungen wird. Das hat eine ganz lange Tradition. Und Klassik, genau, auf jeden Fall. Es lernen auch viele klassische Instrumente. Auf jeden Fall genießen wir auch da einen guten Ruf. Und ich glaube, die kennen sich mit Klassik besser aus als so bei uns der Normalbürger.
Das fürchte ich auch. Umgekehrt haben japanische Filme und Comics bei uns einen sehr guten Ruf. Und natürlich die japanische Literatur, die eines Haruki Murakami beispielsweise.
Wir trafen uns auf einer Party, die meine Firma anlässlich einer Werbekampagne veranstaltet hatte. Ich arbeite nämlich für die Werbeabteilung eines riesigen Elektrogeräteherstellers und sollte die Zeitungswerbung für eine neue Serie elektrischer Küchengeräte organisieren, die wir Ende Herbst, Anfang Winter auf den Markt bringen wollten. Dieser Zeitpunkt war deshalb gewählt worden, weil sich da die Heiratssaison mit der Periode überschneidet, in der jeder arbeitende Japaner seinen jährlichen Bonus bekommt. Meine Aufgabe bestand nun darin, mit mehreren Frauenzeitschriften zu verhandeln, in denen wir gerne einen Artikel gesehen hätten. Das war keine Arbeit, für die man seinen Kopf übermäßig anstrengen musste, aber es war von großer Wichtigkeit, dass die Leserinnen nie auf den Gedanken kamen, es handele sich um Werbung. Zum Ausgleich dafür sollten in diesen Zeitschriften unsere Inserate erscheinen. Im Leben gibt es nun mal Geben und Nehmen. Sie war Redakteurin einer Zeitschrift für junge Hausfrauen und zur Party gekommen, um das nötige Material zu sammeln. Ich hatte gerade nichts zu tun, leistete ihr Gesellschaft und gab ihr ein paar Erklärungen zu der farbenprächtigen Serie elektrischer Küchengeräte. Es handelte sich um einen Kühlschrank, eine Kaffeemaschine, einen Elektroherd und einen Entsafter, die ein berühmter italienischer Designer entworfen hatte. Das Wichtigste ist die Einheitlichkeit. Selbst ein überragendes Design verliert völlig seine Wirkung, wenn die Umgebung nicht dazu passt. Das Wichtigste in der Kitchen von heute ist also Einheitlichkeit in der Farbe, Einheitlichkeit im Design und Einheitlichkeit in der Funktionsweise. Wie eine Untersuchung zeigt, verbringt die Hausfrau den größten Teil des Tages in der Kitchen. Sie ist der Arbeitsplatz, das Studierzimmer, ja, das Wohnzimmer der Hausfrau.
So, und mit diesem Stück Japan im Kopf gehen wir jetzt in einen Jazzkeller. Zusammen mit Udo Schmidt, wir wollen ja auch Spaß haben.
Die Musik hört man als erstes.
Eine recht steile Treppe geht es hinunter in das Halbdunkel des Jazzcafés Duck. Das Duck, in Shinjuku am Rande des Amüsierviertels Kabukicho gelegen, steht noch ganz in der Tradition der Jazokisa in Tokio, der kleinen Jazzschuppen, die seit den 50er Jahren Jazzliebhaber zum konzentrierten Zuhören einladen. Hozumi Nakadaira hat sein Jazzcafé 1961 eröffnet. Der 82-Jährige, der stolz lächelnd seine Miles Davis-Krawatte zeigt, ist ein Mann der ersten Stunde. Ich habe damals ständig Filme geschaut und Jazz gehört. Mein Vater hat manchmal Schallplatten besorgt, die mussten importiert werden und waren teuer. Ich hatte immer das Gefühl, es ist viel schöner, diese Musik nicht alleine zu hören. Hozumi Nakadaira studierte zu der Zeit noch Fotografie, aber, sagt er, eigentlich sei er mehr im Jazokisa als in der Uni gewesen. Das eigene Café war also folgerichtig. Angefangen hat alles übrigens zusammen mit Haruki Murakami, sagt Nakadaira. Damals sei der spätere Bestseller-Autor noch nicht berühmt gewesen. Er war Student und anfangs Gast, dann hat er aufgelegt und später ein eigenes Café gehabt. Häufig hat er hinter der Theke gesessen und geschrieben. Ich denke, dass da schon sein erster Roman entstanden ist. Jazokisa, das waren jahrzehntelang kleine, versteckte Cafés, eigentlich Bars, schließlich gab und gibt es Alkohol, in denen Musik aufgelegt und dann stillschweigend gelauscht wurde. Damals war es wirklich so, dass alle ganz still der Musik zuhörten, auch wenn der Laden voll war. Sprechen war verboten. Manchmal gab es Streit, weil jemand ein Buch las und laut die Seiten umblätterte. Das hat die anderen gestört. Als ich mein Café eröffnet habe, habe ich überlegt, Buchlesen verboten an die Tür zu schreiben. Aber das konnte ich natürlich nicht machen. Inzwischen darf im Duck auch geredet werden. Ein Schweigegelübde ist von den Gästen nicht mehr einzufordern, das weiß auch Hozumi Nakadaira. Im Duck ist es voll, junges und altes Publikum mischt sich. Kaguchi Takahashi ist Stammgast. Der 62-Jährige wünscht sich, dass es weitergeht mit den Jazokisa. Ich würde mich freuen, wenn noch mehr junge Leute kämen, die sich von Jazzmusik begeistern lassen. Tja, meint Hozumi Nakadaira, die Zeiten werden schon schlechter. In Shinjuku, früher die Hochburg der Jazz-Subkultur, gibt es gerade noch zwei Jazz-Cafés. Der 82-Jährige übrigens hat seine Leidenschaften nie abgelegt. Er ist ein großer Fan von Thelonious Monk, dem in den 60ern berühmten Pianisten. Und er fotografiert mit Begeisterung. Ein Fotoband mit seinen Schwarz-Weiß-Aufnahmen ist erschienen. Er liegt im Jazokisa Duck aus und wer mag, darf darin blättern.
Also das ist jetzt mal eine verschärfte Quizfrage. Hätten Sie erkannt, wer das ist? 1970, japanisch, haben Sie verstanden? Es ist Katharina Valente und wir sind richtig stolz drauf, dass wir diese Aufnahme rausgegraben haben. Am Schluss unseres Ausflugs nach Japan, Katrin Erdmann. Das war schön mit Ihnen, auch Ihre Auskunftslust. Wie verabschieden wir uns auf Japanisch? Sie haben uns vorhin erzählt, Sie lernen das gerade. Respekt.
Ja, das, genau. Also ich weiß jetzt nicht so viele Abschiedsformeln wie Danke, aber zwei kann ich Ihnen sagen: Matane oder Otsukare sama. Und wenn man aus dem Restaurant geht, dann sagt man Gochisama deshita, aber wir haben ja nicht zusammen gegessen.
Matame, was ist das?
Matane,
das Matane.
Ist Tschüss. Das ist Matane. Tschüss. Ja, oder Otsukare sama. Ich habe auch noch nicht ganz verstanden, wann man was sagt, ehrlich gesagt. Ich sag mal das und mal das. Und aus dem Restaurant sagt man immer Gochisama deshita.
Und da haben Sie einen Privatlehrer oder gehen Sie da in einen Kurs?
Ich habe eine Privatlehrerin tatsächlich, aber leider muss ich das oft ausfallen lassen, weil ich dann doch nicht so viel Zeit habe. Aber ja, ich bleibe trotzdem dran und ich versuche auch immer im Restaurant und in kleinen Situationen immer ganz brav Japanisch zu sprechen, damit ich eben immer ein bisschen übe und höre auch immer genau hin. Aber es ist ein weiter Weg, kann ich sagen.
Viel Erfolg. Morgen sind wir in Belgien, dort, wo gerade die kniffligen Top-Jobs der EU ausgehandelt werden, in Brüssel. Sind also aus Japan zurück auf vertrautem Terrain. Mein Name ist Claudia Sauter. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.